was einfach aufhören muss, ist dieses unsinnige Hochziehen von diesen utopischen Großbauprojekten, wo es dann darum geht, dass dann Quadratmeterpreise von 15, 20 Euro den Quadratmeter aufgerufen werden. Diese Luxuswohnungen und Büroflächen, die braucht kein Mensch.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Moin und willkommen zur ersten Ausgabe von Nah und Direkt im neuen Jahr. Mein Name ist Jan Reckwig und wie viele andere auch, habe ich mir natürlich etwas für das neue Jahr vorgenommen. Ich muss mich mal endlich wieder mehr beim Sport blicken lassen. Für andere Menschen geht es aber auch darum, nachhaltiger zu leben und dabei einfach auch auf gewisse Dinge zu verzichten. Passend dazu sprechen wir in dieser Ausgabe über Nachhaltigkeit. Es geht dabei sowohl um uns als Einzelperson, aber auch um unsere Gesellschaft und Politik. Also was sich und damit auch explizit im Ruhrgebiet noch verbessern kann und was aber auch schon vorhanden ist, um nachhaltiger zu werden. Meine Gäste sind diesmal Martina Nies von der Initiative für Nachhaltigkeit hier in Essen und die WAZ-Redakteurin Lea Wittor. Hallo, schön, dass ihr da seid und auch an unsere Hörer und Hörerinnen draußen ein herzliches Willkommen. Bei Nachhaltigkeit denken viele an Plastiktüten, den ökologischen Fußabdruck oder an veganes Essen. Aber eben auch im sozialen und wirtschaftlichen Bereich geht es immer mehr um Nachhaltigkeit. Martina, du bist Geografin an der Fachhochschule Dortmund, ja, und sitzt im Vorstand der Initiative für Nachhaltigkeit hier in Essen. Euer Verein betreibt ja auch ehrenamtlich das Fachgeschäft Stadtwandel in Essen-Holsterhausen. Da gibt es unter anderem die Möglichkeiten zum Foodsharing, eine Werkstatt, Secondhand-Kleidung, aber auch den kostenlosen Verleih eines Lastenrads, Radanhänger und Solarmodule. Wie gut wird das denn angenommen?
Das Fachgeschäft für Stadtwandel war tatsächlich erstmal so ein Experiment von ein paar Menschen, die sich zusammengefunden haben und gesagt haben, wir brauchen irgendwie ein Fachgeschäft, in dem man sich zum Thema Stadtwandel engagieren kann, aber auch informieren kann. Und das Fachgeschäft wird so gut angenommen, das hätten wir uns so in der Weise nicht träumen lassen. Also weil eben nicht mehr nur die Leute hinkommen, die eh schon im Bereich Nachhaltigkeit oder gesellschaftliche Transformation oder irgendwie Gemeinschaftsbildung unterwegs sind, also eh schon sensibilisiert sind, sondern tatsächlich der ganz normale Nachbar nebenan, der noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen ist und auch erstmal ganz erstaunt ist, dass es Menschen gibt, die sich da hinstellen, ohne Geld zu bekommen, einen Raum offen halten und in dem man auch kostenlose Angebote wie mal einen Kaffee bekommen kann oder ein Getränk und dem es einfach möglich ist zu sein und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und gemeinsam Ideen zu entwickeln und Hilfe und Unterstützung zu bekommen, dann eben über das Team des Fachgeschäfts für Stadtwandel, aber eben auch durch die Anbindung an die Initiative für Nachhaltigkeit oder auch durch den Runden Tisch Holsterhausen und Standpunkt e.V., die eben mit im Team Fachgeschäft für Stadtwandel sind, zu gucken, wie kann ich weitergehen? Also wie kann ich meine Idee, von der ich vielleicht dachte, dass die keiner will, dass die zu groß ist, dass das Unsinn ist, wie kann ich das trotzdem mal ausprobieren? Und ich treffe auf einmal auf Menschen, die da Bock drauf haben und die sagen, hey, so habe ich auch schon immer gedacht, lass uns das mal zusammen anpacken.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr macht dann irgendwie morgens, mittags auf und dann kommen Leute vorbei und lassen sich von euch inspirieren oder wie ist das?
Wir haben momentan Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 13 bis 18 Uhr, freitags von 13 Uhr bis 21 Uhr. Das sind so unsere normalen Besucherzeiten, da kann man dann herkommen und einen Kaffee trinken oder eben in der Klamotte stöbern oder eben auch Sachen vorbeibringen. Dann haben wir aber auch außerhalb dieser normalen Besucheröffnungszeiten Angebote, die von NachbarInnen entstanden sind und ins Leben gerufen worden sind, wie eine Kinderbetreuung, die dann von einer Mutter initiiert worden ist, die einfach gekommen ist und gesagt hat, ich möchte so gerne etwas für Kinder tun und für meine Kinder und aber auch für andere Kinder könnte ich nicht sowas anbieten. Und dann haben wir nach einer Zeit geguckt und jetzt gibt es diese Kinderbetreuung. Eine Zeit lang gab es eine musikalische Früherziehung-Angebot, das wird es auch wieder geben. Dann gibt es ein Coworking, dienstags und donnerstags morgens. Dann gibt es aber auch Integrationsangebote wie Fit für den Konsumalltag, wo wir dann auch mit der Diakonie zusammen kooperieren und Menschen mit Migrationshintergrund, ja, dafür empowert werden, erstmal zurechtzukommen mit Dingen wie funktioniert das mit Handyverträgen, wie funktioniert das mit Wohnungs Suche, Mietverträge, Versicherungen, wie funktionieren solche alltäglichen Dinge.
Das ist ja schon ein recht breites Spektrum.
Total breit, ja.
Aber das Projekt ist ja jetzt irgendwie auch ausgezeichnet worden. Also ihr hattet ja auch bei der nebenan.de-Stiftung den Deutschen Nachbarschaftspreis bekommen, also auf Landesebene.
Genau.
Hattet ihr mit sowas schon gerechnet, so früh?
So früh, also gerechnet, also wir haben es natürlich gehofft, sonst hätten wir uns auch nicht beworben. Und es ist total schön, dass wir da jetzt tatsächlich für NRW dann eben den Landessieg geholt haben und nach Berlin fahren konnten und auch nochmal mit anderen Projekten und Initiativen vernetzen konnten. Wir hatten uns im letzten Jahr auch schon mal beworben, da war es aber noch zu früh. Und jetzt ist einfach durch das Fachgeschäft, das eben da ist, lebt, das von 56 Ehrenamtlichen getragen wird, ja, etwas Greifbares da. Und wir haben uns in diesem Jahr tatsächlich auch noch bei einem anderen Wettbewerb beworben, Start Social, über den wir jetzt gerade ein Coaching bekommen. Ist auch ein ganz wichtiger, großer Wettbewerb, der Initiativen auch nochmal dazu verhilft, sich zu überdenken und auch nochmal mehr Richtung Zukunftsfähigkeit zu denken. Also wie stellen wir uns strategisch für die Zukunft auf? Wie können wir langfristig auch überleben?
Lea, du hast ja eine Serie zum Thema Nachhaltigkeit bei der WAZ geschrieben. Da hast du unter anderem auch mit Menschen in Mülheim und Essen gesprochen, also Bloggern, auch mit einem Imker oder Besitzern von Secondhand-Läden und nachhaltigen Restaurantbetreibern. Gab es für dich da auch so ein paar Aha-Effekte, sage ich mal? Also hast du dabei auch was gelernt für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich an die Recherche gesetzt. Ich war in Mülheim zu der Zeit und war so ein bisschen enttäuscht im ersten Moment, weil ich halt sowas gehofft habe, sowas zu finden wie die Initiative für Nachhaltigkeit. Und das gab es in Mülheim einfach nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und habe dann halt gemerkt, dass es so viele Einzelpersonen gibt, die auch schon nachhaltig leben und die ganz verschiedene kreative Dinge machen und tun, von denen ich zum Beispiel auch vorher gar keine Ahnung hatte. Also deswegen, ich habe einiges dazu gelernt. Zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen populärer, aber die Bloggerin zum Beispiel, die hat wiederverwendbare Wattestäbchen verkauft und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und fand das am Anfang auch ein bisschen komisch. Aber wenn man weiter drüber nachdenkt, ist es natürlich sinnvoll, weil wie viel verbrauchen wir vor allem Frauen täglich davon? Ja, und diese ganzen einzelnen Personen haben mir einfach wahnsinnig irgendwie die Augen geöffnet, was ich vorher nicht so erwartet hätte.
Gibt's denn da jetzt auch was du für dich persönlich umsetzt?
Ja, also seit ich das gemacht habe, ganz enorm. Also vor allem natürlich so klassische Dinge wie auf Plastiktüten zu verzichten. Ich habe jetzt mit meinem Freund eine ganz starke Diskussion darüber, ob wir für den kleinsten Urlaub wirklich fliegen müssen oder ob wir nicht auch einfach mal uns nochmal einen Zug setzen, wobei es da einem natürlich auch oft schwierig gemacht wird. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, aber bei den kleinsten Dingen. Also Strom mal ausstellen, da muss nicht immer die Lampe leuchten. Und ja, seitdem denke ich auf jeden Fall mehr über das Thema nach.
Mhm. Jetzt Städte wie Berlin oder Köln sind ja an sich auch dafür bekannt, dass es da in den vergangenen Jahren immer hipper wurde, also nachhaltig zu handeln in dem Sinne. Vegane und vegetarische Shops und Restaurants sind da quasi aus wie Pilze aus dem Boden geschossen. Was ist euer Eindruck? Wie sieht das hier im Ruhrgebiet aus?
Also es gibt mehr, als man manchmal so vermutet. Gerade hier in Essen nehme ich wahr, dass im letzten Jahr viele kleine Startups mit auf den Markt gekommen sind. Also ob ich jetzt an einen plastikfreien Laden denke oder an einen unverpackt Laden. Und da eben auch Menschen sind, die nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit denken, sondern auch im Sinne wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit. Also die sich auch auf den Weg machen und sagen, wir wollen auch anders wirtschaften. Wir wollen nicht mehr Richtung Gewinnmaximierung denken, sondern wir wollen auch gucken, wie kann ich mit meinem Geschäft, mit meinem Unternehmen das tun, was ich gerne tun möchte, das Geld verdienen, was ich brauche zum Leben, aber auch immer wieder etwas zurückgeben in die Gemeinschaft, die dann in ihren Laden eben zum Beispiel auch einen Verteiler aufstellen von Foodsharing und sagen, okay, ich mache hier eine Station, da kann Foodsharing das Essen hinbringen, was sonst in den Müll gekommen wäre und das darf hier stehen, ohne dass es jetzt irgendwas kostet und die Menschen können vorbeikommen und auch einfach nur etwas aus dem Foodsharing-Verteiler holen, ohne etwas bei mir zu kaufen zu müssen. Und solche Social Entrepreneurs und kleine soziale Initiativen, Unternehmer gibt es immer mehr. Und von den im Bereich der Initiativen, in der ehrenamtlichen Arbeit gibt es viele, die schon sehr, sehr lange unterwegs sind und sich jetzt auch nochmal anders aufstellen, die nochmal eine andere Lobby bekommen und wo dann aber auch nochmal durch solche Bewegungen wie Fridays for Future, Parents for Future auch nochmal, also ich sag mal, alteingesessene Naturschutzvereine neuen Spirit bekommen, neuen Elan. Und es entstehen aber auch immer mehr Freiräume, wie das Fachgeschäft für Stadtwandel. Es gibt in Dortmund die Urbanisten, die unterwegs sind. In Bochum das Botopia, was auch einen Freiraum bietet. Und sowas findet immer mehr statt. Findet auch immer mehr Anlauf bei Menschen, die vielleicht erstmal nicht so in dem Thema drin sind.
Was ich auch noch recht interessant finde, ist, dass es in Wetterwängern, glaube ich, so einen Supermarkt gibt, der abgelaufene Lebensmittel von anderen Supermärkten und Discountern annimmt. Ja, und diese dann wieder verkauft. Also natürlich mit einem deutlich günstigeren Preis, als es im normalen Supermarkt der Fall wäre. Lea, du hast dich ja auch noch einmal intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Ist dir dabei auch aufgefallen, dass es doch deutlich mehr nachhaltige Angebote gibt als gedacht?
Ja, also seitdem ich mich damit beschäftigt habe, achte ich da natürlich viel mehr drauf. Ich bin jetzt als Redakteurin im Südviertel auch eingesetzt und da laufe ich auch durch die Gegend und sehe halt ganz, ganz viele auch von den kleinen Shops, aber eben auch so Sachen, dass ich weiß gar nicht, ob es Rewe oder Edeka ist, dass die halt auch solche Beutel verkaufen und einsetzen, die man wiederverwenden kann und so. Also da achte ich jetzt drauf und sehe auch, dass es vermehrt gemacht wird.
Jetzt ist bei mir so, ich fahre beispielsweise fast nie Auto. muss aber in der Regel auch nur von Stadtzentrum zu Stadtzentrum fahren. Allerdings ist es ja so, mit den Dörfern rund um die Städte sieht es ja manchmal dann ein bisschen magerer aus, sage ich jetzt mal, mit dem ÖPNV zum Teil. Um dann wirklich in einer annehmbaren Zeit von A nach B zu kommen, nutzen dann doch wieder viele das Auto. Aber an sich ist ja gerade das Ruhrgebiet so eine Pendlerregion. Was muss sich da denn vor allem noch ändern?
Es würde schon reichen, wenn man mal die Konzepte tatsächlich durchsetzt und umsetzt, die vorhanden sind. Ne? Also Thema RS1, das ist Wahnsinn, wie viel Steine man sich da in den Weg legt und wie viele Hürden immer wieder neu aufgestellt werden, die wo es eigentlich nur noch zu einer Farce wird. Fast schon kabarettistisch. Wir haben wahnsinnig viele Fahrradtrassen, wahnsinnig viele alte Bahntrassen und das, was da begonnen wurde, nochmal weiter zu forcieren, also dass man auch diese alten Bahntrassen umnutzt, für den Fahrradverkehr vor allem bereithält und quasi so Rennstrecken auch zwischen den Städten schafft, da wird schon viel gemacht, da ist man auf einem guten Weg, das könnte noch intensiviert werden. Wo es aber richtig, richtig arg fehlt, ist die Alltagswege in den Städten. Also wirklich auch mal ganzheitliche Konzepte zu schaffen und zu sagen, okay, wo muss ich vielleicht auch eine Hauptstraße oder Hauptzufahrtsstraßen so umbauen, dass vielleicht eine Spur für den Autoverkehr verloren geht, aber dafür mehr Menschen aufs Rad gebracht werden. Also es gibt viele Menschen, die aufs Rad umsteigen würden oder die auch mehr zu Fuß gehen würden und die auch mehr den ÖPNV nutzen würden. Das Problem ist nur, wenn das Angebot nicht da ist, wenn meine letzte Bahn abends um 8 oder vielleicht sogar um 5 irgendwie fährt und ich danach keine Möglichkeit mehr habe, von A nach B zu kommen, dann ist das kein attraktives Angebot. Wenn der ÖPNV auch für eine fünfköpfige Familie wahnsinnig ins Budget schlägt und ich überlegen muss, na, ich bin mit dem Auto viel günstiger dran, wenn ich 4 oder 5 Personen von A nach B transportieren will, dann muss man genau da ansetzen und umdenken. Und dann wäre es schick, wenn endlich mal das gemacht würde, was seit den 80er Jahren postuliert wird, nämlich das Ruhrgebiet wirklich im Ganzen zu denken und dass nicht jeder irgendwie sein kleines eigenes Süppchen braut und wenn gerade Kommunalwahlen sind, dann macht man große Versprechungen und dann bleibt aber hinterher nichts über. Ich glaube, wir im Ruhrgebiet sind die Bürger und ist die Bevölkerung weiter als die Politik ist. Und es braucht einfach nur den Mut und der Politik und dass die Politik jetzt auch endlich mal Anreize schafft und wirklich guckt, was sind alternative, zukunftsfähige Konzepte.
Ein Beispiel wäre ja auch dieses 365-Euro-Ticket, dass man halt quasi pro Tag 1 Euro zahlen würde. Gab da jetzt auch schon positive, aber auch negative Stimmen zu? Wie schätzt ihr das ein?
Also ich würde das begrüßen. Ich finde das gut. Auch ich bin nur mit Bus und Bahn unterwegs. Aber ich finde, wo man auch noch gezielt darauf achten muss, ist nicht nur im Ruhrgebiet zu denken, sondern vielleicht auch mal über die Grenzen vom Ruhrgebiet zu anderen Städten hinaus. Weil wenn man jetzt von hier nach Köln fahren möchte, fährt man ja durch verschiedene Verkehrsverbünde und dann zahlt man oben wieder drauf. Und das macht einem dann die Entscheidung irgendwie einfach, dass man sagt, ich nehme jetzt das Auto, weil das ist mir jetzt viel zu teuer. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da ein neues Konzept zu entwickeln.
Dieses Ticket, also dass der ÖPNV insgesamt, also erstmal überhaupt der Nahverkehr günstiger werden muss, also bezahlbarer werden muss, das wäre auf jeden Fall ein willkommener Anreiz. Und ich meine, im Bereich der Studententickets wird es schon gemacht. Es gibt einfach das verpflichtende Studententicket für alle. Das muss jeder Student eben bezahlen, ob er es nutzt oder nicht am Ende. Und ich glaube, das hilft auch dazu, dass das Ticket dann auch nochmal mehr genutzt wird. Nur es bringt nichts, das den Verkehr, den ÖPNV auf einmal total günstig zu machen oder eben bezahlbar zu machen, wenn nicht gleichzeitig die Infrastruktur auch dafür hergerichtet wird. Ja. Also es muss Hand in Hand gehen.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify, oder gebt uns eine Bewertung bei Apple. Und wenn ihr selbst mal einen Themenvorschlag für uns habt oder ihr uns Feedback geben möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge.
Wie weit seht ihr denn das Ruhrgebiet aktuell beim Stichwort Nachhaltigkeit? Also das Beispiel ja auch, dass Essen 2017 grüne Hauptstadt Europas war. Was ist davon geblieben? Also färbte das dann auch auf andere Städte bzw. die Region ab oder wie schätzt ihr das ein?
Also ich glaube, es ist einiges davon übrig geblieben. Ich glaube auch, dass viele Leute das annehmen wollen. Ich habe jetzt aber zum Beispiel letztens einen Termin gehabt, auch mit einer Kollegin von dir vom Fachgeschäft für Stadtwandel. Da ging es um Baumfällungen in Holsterhausen. Und da wurde es auch angesprochen, dass wir 2017 noch grüne Hauptstadt waren und jetzt werden hier ganz viele Bäume gefällt, was das denn soll. Ich glaube, wenn man das weiter umsetzen möchte, ist es wichtig, dass die Kommunikation auch irgendwie stimmt, dass es den Bürgern mitgeteilt wird, warum das jetzt gefällt wird, weil sonst nimmt das keiner wahr, dass Essen vielleicht nachhaltig lebt oder ist. Deswegen ist da, glaube ich, die Kommunikation ganz wichtig und ich glaube, dann kann das schon auch fortgeführt werden, was 2017 da angefangen wurde, würde ich jetzt so einschätzen.
2017 war auf jeden Fall ein Anfang und es ist auch noch einiges davon da, also alleine die Strukturen, die Vernetzung zwischen den verschiedenen Initiativen und dass sowas wie zum Beispiel diese Bürgerfonds, also wo man einfach als Bürger im Projekt initiieren kann und dann gibt einem die Stadt Geld dafür, um dieses Projekt auch umzusetzen. Solche Strukturen sind unglaublich hilfreich, damit auch das Engagement in der Bürgerschaft nochmal weiter gefördert wird und unterstützt wird. Aber es wird so langsam unglaubwürdig, wenn nicht die Politik selbst Weichen stellt und die Politik selbst jetzt auch wirklich Konzepte auf den Tisch legt und das lebt, das Thema Nachhaltigkeit. Und da ist es egal, ob es darum geht, wie bauen wir den ÖPNV oder wie bauen wir die Verkehrsinfrastruktur in Essen und auch in anderen Städten um, damit sie radfreundlicher wird, damit sie freundlicher für Fußgänger wird und damit sie eben nicht mehr nur auf Autos ausgerichtet wird. Da geht es dann auch um Flächennutzung, um das Thema Wohnen, dass man nicht immer mehr Flächen, also Freiflächen versiegelt und dem Bürger versucht zu verkaufen, dass man nur dadurch das Wohnungsproblem lösen kann. Weil was wir in dem Bereich zum Beispiel momentan in Essen haben, ist, dass es einige Großbauprojekte gibt, wo Luxuswohnungen entstehen und zeitgleich sagt man, nee, wir müssen aber Freiraum hergeben, weil wir sonst unser Wohnungsproblem nicht in den Griff kriegen. Das kann es nicht sein. Also da ist noch zu wenig einheitliche Linie auch in der Stadt zwischen den unterschiedlichen Ressorts. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie es in den anderen Ruhrgebietsstädten ist. Ich glaube, da sind die Probleme ähnlich gelagert, weil letztendlich geht es immer dann auch um Interessenskonflikte. Interessenskonflikte darüber, wer kriegt die Fläche für wirtschaftliche Tätigkeiten, wer kriegt die Flächen für Wohnen oder eben für den Anbau biologischer, ökologischer Lebensmittel. Und für Projekte wie zum Beispiel die Bonnekamp-Höhe hier in Essen, die versucht, da eben nach den Prinzipien der Permakultur biologische Lebensmittel herzustellen.
Du hast eben auch erzählt, dass man quasi auch Förderung kriegt, um solche Projekte umzusetzen. Also wie wäre das? Ich habe mir jetzt überlegt, sehe bei mir vorm Haus irgendwie eine Wiese, die da still liegt quasi, eher Müll rumfliegt und wenn man jetzt sagt als Anwohner, ich würde da gerne irgendwie was anpflanzen oder so und da könnte man jetzt beispielsweise auch eine Unterstützung bekommen oder wie wäre das?
Ja, das ist, also die Stadt Essen hat zum Beispiel eine Potenzialstudie oder hat Potenzialflächen identifiziert in Essen, also während des Grünen Hauptstadtjahres für zum Beispiel Gemeinschaftsgärten und es gibt eine Karte im Netz, wo man sich einmal informieren kann, welche Flächen wurden als Potenzialflächen identifiziert und dann kann man sich bei Grün und Kruger melden und sagen, ich möchte gerne einen Gemeinschaftsgarten gründen auf dieser Fläche und sobald man 5, 6 Leute zusammen hat, also alleine geht es nicht, man braucht immer schon auch mehrere Menschen, die das gemeinsam vorantreiben. Im Idealfall hat man die Nachbarn, die drumherum wohnen, noch involviert, also kommt jetzt nicht von einem Stadtteil in einen anderen und sagt, ach, ich macht das jetzt vor eurer Haustür so, gab es eben auch schon. Und da hat die Lehre einfach gezeigt, das geht schief. Ne? Also wenn die Nachbarn vor Ort nicht mitgenommen werden, dann kann das irgendwie zu unschönen Diskussionen führen. Aber man bekommt dann eben da auch von der Stadt Essen zum einen eine Unterstützung, kann sich aber auch dann eben an die Gemeinschaftsgärten von Transition Town, also alle Gemeinschaftsgärten in Essen sind oder die meisten Gemeinschaftsgärten sind in der Transition Town Initiative organisiert und treffen sich einmal im Monat, sodass man da auch schon von den bestehenden Gemeinschaftsgärten Know-how bekommen kann, wie funktioniert sowas, worauf muss ich achten.
Also sich austauschen.
Genau, sich austauschen kann, genau.
Okay. Insgesamt hat sich das Ruhrgebiet in den vergangenen Jahrzehnten ja doch sehr gewandelt. Also auf einigen alten Zechen und Industriearealen sind beispielsweise Naherholungsgebiete entstanden. In Dortmund gibt es jetzt den Phoenixsee. Ja, und auch die Emscher wird immer weiter renaturiert. Gleichzeitig wird allerdings auch immer weiter gebaut und dadurch sind zum Teil auch Naturschutzgebiete bedroht. Ja, und es wird immer mehr versiegelt. Muss dann doch noch deutlich mehr geschehen, also dass da nicht alles zugebaut wird?
Auf jeden Fall. Also es fehlt meiner Meinung nach momentan nach einem wirklich zukunftsfähigen, ruhrgebietsübergreifenden Konzept, was beinhaltet, dass auch die Nahversorgung mitgedacht wird. Also zum einen das Sichern und Schützen von Naturflächen, die weiterhin für die Natur da sind und die nicht angetastet werden. Aber eben auch, dass man nochmal schaut, wie ist das mit dem Anbau von biologischen Lebensmitteln, weil auch das beinhaltet schon ein Stück weit Naturschutz. Projekte wie die Bonnekamphöhe zeigen, dass das, wenn ich anders Landwirtschaft betreibe, dann habe ich direkt auch einen Nutzen für die Natur und für die Artenvielfalt. Und was einfach aufhören muss, ist dieses unsinnige Hochziehen von diesen utopischen Großbauprojekten, wo es dann darum geht, dass dann Quadratmeterpreise von 15, 20 Euro den Quadratmeter aufgerufen werden. Diese Luxuswohnungen und Büroflächen, die braucht kein Mensch. Also das ist einfach an der Zielgruppe vorbei.
Martina, würdest du denn sagen, das gibt an einer Stelle irgendwie einen wirklich akuten Handlungsbedarf?
Im Bereich Nachhaltigkeit im Ruhrgebiet, also jetzt so aufs komplette ja, auf jeden Fall. Also zum einen, das die komplette Verkehrsinfrastruktur zu überdenken, den ÖPNV zu überdenken, wie er momentan aufgestellt wird, aber dann auch die Flächenplanung und das Ruhrgebiet. Man hat mal angefangen mit der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr, eine stadtübergreifende Institution zu schaffen. Der RVR ist da, der auch stadtübergreifend agiert und diese Punkte, die schon da sind, nochmal stärker zu nutzen und wirklich zu einer Planung und zu einer Umsetzung zu kommen, die für das ganze Ruhrgebiet gilt. Dass die Städte selbst auch Verantwortung, also nicht Verantwortung abgeben, aber so dieses Bestimmungsrecht und sagen, okay, das bestimmen wir jetzt nicht nur für uns alleine als Stadt, sondern wir haben diesen Raum Ruhrgebiet im Blick und entscheiden das gemeinsam und gucken, was gut für die Region ist und entscheiden im Sinne der Region. Und nicht in diesem kleinen Kirchturm denken, was man seit mindestens den 80er Jahren abschaffen will und trotzdem immer noch weiter tut.
Also Beispiel auch dieser Radschnellweg. Eigentlich ist das von allen Kommunen oder Städten auch so überlegt worden, aber jetzt hapert es an vielen Ecken und Kanten.
Ja.
Ich habe ein Stichwort auch wieder zum Thema Fahrradfahren. Werden da auch Chancen verpasst? Also wenn ich mir überlege, dass in den Niederlanden gibt es seit diesem Jahr ein Gesetz, dass da Arbeitnehmer, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, tatsächlich 19 Cent steuerfrei direkt auf ihren Lohn draufgerechnet bekommen, also pro Kilometer, den sie mit dem Fahrrad zurücklegen. Wäre ja eigentlich auch mal eine Idee, ob man sowas nicht belohnen könnte. Wenn man sagt, seine Arbeitnehmer kommen mit dem Fahrrad, dass man dann vielleicht so Bonussysteme oder so macht.
Genau, also es braucht jetzt auch mal eine Politik der Anreize, also nicht nur der Verbote. Ich kann natürlich immer damit agieren, dass ich sage, es dürfen Dieselfahrzeuge nicht mehr in die Stadt, es dürfen diese Fahrzeuge nicht mehr in die Stadt oder jene Fahrzeuge. Ich kann aber auch anfangen und das Ganze viel positiver zu besetzen und sagen, ich schaffe Anreize für Leute, die mit dem ÖPNV kommen. Ich schaffe Anreize für Leute, die eher das Fahrrad benutzen oder eben auch zu Fuß sind oder auch Anreize für Menschen, die sich gar kein eigenes Auto mehr anschaffen, sondern mehr auf Sharing-Angebote zurückgreifen. Sei es fürs Auto, fürs Fahrrad, Lastenrad. Also es gibt wahnsinnig viele Angebote in dem Bereich und im Lastenradbereich ehrenamtliche Angebote, die vielleicht dann auch nochmal ausgebaut werden könnten, wenn sie noch viel mehr und weiter genutzt würden, aber auch sowas wie, ja, weiß nicht, dass Krankenkassen vielleicht das auch nochmal anders honorieren, wenn man als Teilnehmer eben sich nicht hauptsächlich mit dem Auto oder sitzend fortbewegt, sondern laufend oder eben mit dem Fahrrad fahrend. Ja, es gibt auch verschiedene Arbeitgeber, die das machen oder die zumindest immer wieder zu so Aktionswochen aufrufen und sagen, okay, wir sammeln jetzt über 4 Wochen lang die Kilometer, also hier das Stadtradeln zum Beispiel ist ja auch sowas, da wird dann über mehrere Wochen werden die Kilometer gesammelt, aber das nochmal weiter auszubauen und zu verlängern und zu einer Normalität zu machen und nicht zu einer einzelnen Aktion über 4 Wochen.
Okay. An euch beide eine Frage gerichtet. Fehlt es denn der Gesellschaft an Informationen, um den Ernst der Lage zu erkennen?
Also ich würde sagen, definitiv nein. Also vielleicht lebe ich da auch in meiner eigenen Blase, aber wenn man sich vor allem bei Social Media sich ein bisschen mit dem Thema befasst, ich glaube, man muss sich noch nicht mal mit dem Thema befassen, man wird immer damit konfrontiert und ich glaube, da kann keiner mehr sagen, ich kriege davon gar nichts mit und das ist mir alles egal. Also jetzt vor allem auf Social Media. Ich glaube, dass man gerade wir als Zeitung auch noch ein bisschen intensiver auf das Thema eingehen könnten, aber das möchte halt auch nicht jeder. Aber ja, ich glaube, es kann keiner mehr sagen, ich weiß davon nichts und ich weiß auch nicht, wie schlimm das alles in 30 Jahren aussehen wird oder in 100 Jahren. Ich glaube, die Informationen sind schon da.
Ja, also denke ich auch. Also Nachhaltigkeit ist auch gerade hip irgendwie. Also es ist schon ein Selling Point. Nicht umsonst, also sind viele große Unternehmen vom Schokoladenhersteller bis zum Klamottenverkäufer darauf bedacht zu gucken, dass sie irgendwo auch was Richtung Nachhaltigkeit nach außen tragen und in sich haben, weil es ist zu einem Verkaufsargument geworden. Es fehlt manchmal an Informationen darüber, was ich tatsächlich selbst schon tun kann. Für viele ist das einfach ein riesengroßes Thema, wo sie sagen, was soll ich alleine schon tun? Und manches will man vielleicht auch gar nicht anpacken. Also nicht jeder ist bereit, auf seine Flugreise zu verzichten, ne? So 3-mal im Jahr, aber dann eben an anderer Stelle zu gucken, wenn es jetzt dann doch zumindest einmal im Jahr die große Flugreise sein muss, was sind dann andere Punkte, die ich vor Ort bei mir in der Stadt tatsächlich erledigen kann? Und da braucht es dann auch so eine Öffentlichkeitsarbeit, wie jetzt Lea dann auch schon gemacht hat, mit dem Nachhaltigkeit in Essen. Was ist denn überhaupt da? Weil diese kleinen Läden und Initiativen, die sind manchmal irgendwo in kleineren Straßen, die sind nicht unbedingt auf den Hauptverkehrsstraßen oder auf den Haupteinkaufsstraßen. Das heißt, sie fallen vielleicht auch nicht sofort so in den Blick und ich muss erstmal davon erfahren, dass ich nur einmal von meinem gewohnten Einkaufsweg abbiegen muss und schon bin ich im Unverpacktladen oder im Plastikfreiladen. Deswegen ist da total wichtig, dass gerade auch in den breiten Medien, die also vor allem auch von Älteren genutzt werden, die nicht so nah an dem Thema dran sind, dass auch da etwas darüber berichtet wird und dass die dann auch die Möglichkeit haben, über solche Dinge wie ein Fachgeschäft für Stadtwandel, Botopia oder wie auch immer sie alle heißen, zu erfahren und erstmal in so ein Geschäft reinzustolpern und zu gucken, so was ist denn das hier und was kann ich hier tun und wie kann ich mich einbringen?
Was mir noch so auffällt, also du hast jetzt auch gerade mit plastikfreien Geschäften gesprochen, ist ja auch, dass so größere Discounter immer weiter weg von den Plastiktüten oder sich immer weiter davon wegbewegen, Plastiktüten zu verkaufen. Es wird dann oft mit Papiertüten oder Jutebeuteln geworben, aber ich habe da manchmal so ein bisschen so die Bedenken, weil es wird nicht informiert darüber, wie oft man die Dinge auch benutzen sollte, damit das auch wirklich klimaneutral ist. Also eine Papiertasche zum Beispiel sollte man mindestens 3-mal verwenden. Mhm. Baumwolltaschen, da bin ich auch erstmal überrascht gewesen, sollte man mindestens 130 Mal verwenden, damit die wirklich diese Produktionsenergie auch wieder neutralisieren. Wäre das nicht eigentlich auch sinnvoll, das als Information an die Kunden weiterzugeben?
Ja, vielleicht muss man, also das Informieren ist das eine, das andere ist, muss ich immer eine neue Tasche bereithalten? Also in den kleinen Läden, in den kleinen Unverpacktläden und Plastikfreiläden hat es sich super etabliert, einfach die Beutel, die andere zu viel haben, dass man die sammelt und dann kann sich derjenige, der einen Beutel gerade braucht, rausnehmen und ihn beim nächsten Mal wiederbringen oder eben auch für sich dann behalten und weiterverwenden. Das heißt, für mich stellt sich die Frage, ist es tatsächlich notwendig, dass man immer neue Beutel anbietet oder kann man nicht eigentlich einfach in vielen Läden so einen Karton hinstellen, wo Dinge, die zu viel sind, also ein Beutel oder eine Tüte, die zu viel ist, gehortet wird oder erstmal bereitgestellt wird, und andere, die halt gerade vergessen haben, was mitzunehmen, können sich das einfach mitnehmen, sodass man mit dem, was schon da ist, einfach nochmal einen viel größeren Kreislauf strickt.
Wie siehst du das, Lea?
Also ich finde die Idee gut, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht tatsächlich. Aber ich glaube, es ist schon gut, dass die großen Unternehmen überhaupt anfangen, mal Jutebeutel rauszugeben oder mal keine Plastiktüte. Deswegen ist das vielleicht der nächste Schritt. Aber das mit den Informationen ist auf jeden Fall wichtig. Also mit den 130 Mal benutzen, das wusste ich auch nicht, ist vielleicht echt sinnvoll, weil sonst denkt man sich, ach komm, noch ein Jutebeutel, ist ja nicht so schlimm. Deswegen glaube ich, ist da die Information von den Unternehmen ist da, glaube ich, auch sehr wichtig.
Okay. Sag mal, Lea, fährst du eigentlich E-Scooter?
Ja, tatsächlich.
Und wie ist das für dich, mit dem Flitzer umherzufahren?
Also ich bin da tatsächlich ein Fan von. Ich mache das gerne für, ja, gerade in der Stadt für Strecken, wenn ich jetzt mal gerade keine Zeit mehr habe zu laufen oder auf die Bahn warten möchte. Deswegen benutze ich das schon recht häufig und mir macht es auch Spaß. Also ich finde es manchmal also auch ein bisschen gefährlich tatsächlich auf großen Straßen jetzt, wenn es nass ist und so. Aber ansonsten finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache.
Wie sieht es bei dir aus, Martina?
Ich nutze ihn nicht. Ich habe normalerweise immer mein Fahrrad mit dabei. Also
mein Stichwort ist nämlich das, dass die jetzt quasi auch überall herumstehen. Also sind zum Leihen da, zumindest in größeren Städten. Da ist dann aber auch so die Geschichte mit der CO2-Bilanz bei den Geräten. Also die ist an sich nicht so besonders gut. Also teilweise ist es sogar so, dass so ein Omnibus oder so ein ÖPNV-Bus weniger CO2 im Gesamten ausstoßt, als wenn du so einen E-Scooter rumfährst. Wundert man sich tatsächlich, weil es stößt ja in dem Sinne nichts aus. Das liegt an der Produktion und auch an dem Stromverbrauch, den man beim Laden verbraucht. Und dann ist natürlich auch das Problem, dass viele Leute damit nicht gerade sehr zimperlich umgehen, sage ich mal. Also es gibt wohl schon so Anmerkungen, dass manche von den Rollern schon nach 2 Monaten ausgetauscht werden müssen. Ähnliches gilt auch für Elektroautos. Also in der Regel soll man, wenn man sich ein Auto anschafft, sollte man mit dem, bis es klimaneutral ist, 80.000 Kilometer fahren. Ist es trotzdem zu empfehlen, auf diese Alternativen zu setzen?
Also wem jetzt empfehlen? Also ich würde einem Konsumenten immer empfehlen, überprüf nochmal deine Wege. Brauchst du wirklich ein eigenes Auto? So, das wäre für mich die erste Frage. Ist es wirtschaftlich und zeitlich und vom ganzen Aufwand her sinnvoll, ein eigenes Auto vor der Tür stehen zu haben? Oder geht es nicht mit ein bisschen Umgewöhnen auch mit Alternativen? Also sprich mit einem Carsharing-System, mit dem eigenen Rad und mit dem ÖPNV. Wenn es jetzt Richtung Forschungsförderung geht oder Wirtschaftsförderung, ja, da kann man sich, also ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig gut im Thema, aber man kann sich da schon drüber streiten, ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt komplett auf die E-Mobilität zu setzen. Also es ist vielleicht eine Brückentechnologie für den Anfang, aber wir haben das Problem auch mit den Batterien, die Herstellung der Batterien, wie funktioniert die Entsorgung. Manche E-Scooter, die auch im freien Verkauf sind, sind dann doch nicht so sicher. Da gibt es dann schon mal Scooter, die vielleicht dann auch Feuer fangen oder wie auch immer. Also es ist vielleicht auch ein Hype, den man mit Vorsicht genießen muss. Und wo ich mich immer frage, wenn du schon den E-Scooter nimmst, warum nicht das Rad? Also was viel weniger Müll produziert, eine viel bessere CO2-Bilanz hat und dir dann noch den Benefit gibt, dass du dich bewegst und etwas für deine gesamte Gesundheit tust und ja vielleicht dann auch das Fitnessstudio sparst.
Ja, ich muss gestehen, ich bin mit einem E-Scooter tatsächlich noch gar nicht unterwegs gewesen. War irgendwie nie gereizt, keine Ahnung. Ich glaube, es war auch eher so das Ding, dass ich mich dann eher darüber aufgeregt hat, wenn man mal einmal nicht nach vorne geguckt hat auf dem Fußgängerweg und auf einmal fast über so ein Ding stolpert. Stimmt. Wie sieht's denn mit der Industrie aus? Das heißt von der Landesregierung, dass NRW eigentlich auf einem guten Weg sei, also dieses Klimaabkommen von Paris einzuhalten, dass man bis 2050 quasi klimaneutral ist. Die Grünen haben das eher kritisiert und meinten halt, dass es quasi nur auf den aktuellen Ergebnissen beruht, also die sie quasi von der Vorgängerregierung noch übernommen haben und man sich jetzt eher ausruhen würde. Was meint ihr, was wäre denn der nächste Schritt, der getan werden müsse? Gerade auch, wenn man berücksichtigt, dass dieser Overshoot Day, also der Tag, an dem die Ressourcen der Welt für ein Jahr verbraucht sind, eigentlich Jahr für Jahr früher erreicht wird. Also in diesem Jahr war das schon bereits am 29. Juli.
Also ich habe während meiner Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin in verschiedenen Forschungsprojekten auch Einblicke in, ja, ich sag mal, mittelständische Unternehmen bekommen, die im Industriesektor unterwegs sind, und für die ist auch Nachhaltigkeit ein Thema, klar, weil sie vor der Frage stehen, wie stellen wir uns zukunftsfähig auf, wie kann unser Unternehmen auch noch in 10, 20, 30 Jahren weiter existieren, und die beschäftigen sich auch mit solchen Themen. Also gerade wenn es dazu dient, auch das Unternehmen nochmal weiter am Leben zu erhalten, weil die auch eine Verantwortung für viele Mitarbeiter einfach tragen. Dann gibt es aber eben auch diesen Faktor, den man häufig vergisst in NRW. Es gibt einerseits diese großen Industrien, die großen Industrieunternehmen. Es gibt aber auch eine sehr, sehr breite Schicht an mittelständischen und Klein- und Kleinstunternehmen. Und gerade diese Klein- und Kleinstunternehmen, diese Social Entrepreneurs, die jetzt gerade so am Kommen sind, die brauchen nochmal viel mehr Aufmerksamkeit und eine viel bessere Landschaft. Also, dass man ihnen auch Dinge vielleicht auch vereinfacht. Die Wirtschaftsförderungen im Ruhrgebiet sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Die Wirtschaftsförderung in Dortmund ist viele lange Jahre im Bereich Existenzgründung unterwegs. Die Wirtschaftsförderung in Bochum ist auch nachgezogen. In Essen beschäftigt man sich nur mit Großkonzernen gefühlt. Mhm. Also da besteht, ist der Bereich für Existenzgründungsförderung ist super klein. Dabei existiert gerade hier in Essen, existieren so viele kreative, innovative Ideen, wo die Leute dann aber auch vor der Frage stehen, okay, ich habe jetzt eine tolle Idee, wie kriege ich die denn jetzt umgesetzt und wie kann ich die so umsetzen, dass ich und vielleicht auch noch mehrere Mitarbeiter davon leben können langfristig. Das heißt, es braucht vielleicht so ein bisschen auch eine Umstellung bei der Wirtschaftsförderung und gesamtheitlich ein Rückbesinnen auch auf die regionalen Strukturen. Also im Lebensmittelbereich, wenn ich mich darüber unterhalte, dass ich nachhaltige Lebensmittelproduktion fördern möchte, dass ich den Kauf von Bio-Lebensmitteln und die Verwertung von Bio-Lebensmitteln zum Beispiel in den Gemeinschaftsverpflegungen von Kantinen, also städtischen Kantinen, Kitas, Schulen und so weiter fördern möchte, dann muss ich mich auch damit beschäftigen, wo wird das Ganze denn hergestellt und habe ich nicht vielleicht auch im Ruhrgebiet rundherum Flächen zur Verfügung, die ich genau dafür zur Verfügung stellen kann. Das heißt, es braucht nochmal viel mehr den Blick für regionale Strukturen und Versorgungsmöglichkeiten.
Es wird ja immer mehr mit Bio auch geworben, aber genau. Wenn man dann sich oft mal Produkte auch anguckt, dann sind das auf einmal dann die Knoblauchzehen aus China, wo dann auch der CO2-Fußabdruck dann doch wieder deutlich größer wird. Ja, jetzt ist gerade wieder Weihnachten gewesen, ja, und der Onlinehandel hat dabei natürlich auch wieder geboomt. Ergo, es wurde mal wieder eine Menge Verpackungsmüll produziert. Müsste da nicht insgesamt mehr auf die lokalen Geschäfte hingewiesen werden?
Ja, also ich glaube, man muss viel, viel mehr auf die lokalen Geschäfte setzen. Also ich sehe das jetzt halt gerade in Rüttenscheid und im Südviertel, da gibt es so viele kleine Läden, wo man eigentlich alles bekommt, die man aber vielleicht einfach nicht kennt, weil man nicht mehr aus der eigenen Haustür geht und mal guckt. In Rüttenscheid gibt es jetzt zum Beispiel auch ein Projekt, da gibt es jetzt halt einen Gutschein, den man in allen Läden einsetzen kann. Damit möchte man halt die Leute auch weg von online wieder ein bisschen mehr in die Läden locken. Und ich glaube, das ist viel wichtiger und ich glaube, das ist auch viel schöner, gerade in der Weihnachtszeit auch nochmal ein bisschen durch die Läden zu laufen und zu gucken und nicht immer nur mit einem Klick jetzt das und das und das noch in den Warenkorb zu packen. Also das muss auf jeden Fall, glaube ich, gefördert werden.
Auf jeden Fall bin ich voll deiner Meinung. Also ich finde es manchmal so spaßig, wenn die Leute auf der einen Seite sagen, nee, die Innenstadt, da gehe ich nicht hin, da ist alles total öde. Ne? So, aber dann stehen sie vor den Regalen und sagen, ah ja, okay, dann gucke ich mal und stell's beim nächsten Online-Händler, wo ich dann denke, hey, da steht eine freundliche Verkäuferin, die dir super gerne weiterhilft und jetzt gefährdest du ihren Job im Prinzip, ne? Weil du dann nicht hier kaufst, sondern nach Hause gehst und das dann irgendwie für einen Euro oder was günstiger kaufst, dabei aber nicht bedenkst, dass du vielleicht doch noch Versandgebühren bezahlen musst und dann auch noch den Stau produzierst, der dich morgens auf dem Weg zur Arbeit oder zurück wieder nervt und ärgert, ne? So, wo du dann sagst, oh, wir brauchen breitere Straßen und so weiter und so fort. Nee, so, also letztendlich ist da ja jeder seines eigenen Glückes Schmied. Ne? Also ich kann die Vielfalt vor Ort in meinem Stadtviertel oder eben auch in der Innenstadt einfach fördern, selbst etwas dafür tun, indem ich mein Geld dahin trage und nicht in den Onlinehandel. Und ich kann gleichzeitig dann auch noch dafür sorgen, dass vielleicht die Straßen doch nicht so vollgepatscht sind mit Lieferverkehr.
Weniger Lieferverkehr bedeutet natürlich auch weniger Abgase. Und was die Nachhaltigkeit angeht, ja, kann jeder schon mit ein paar Änderungen in seinem Lebensstil bereits etwas zum Positiven verändern. Ich bedanke mich bei euch beiden für das tolle Gespräch und auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Eine kleine Sache habe ich aber noch. Ich würde auch noch gerne wissen, was ihr euch für das neue Jahr vorgenommen habt. Vielleicht habt ihr ja auch einen Tipp für mich, um am Ball zu bleiben und meine Vorsätze auch durchzuziehen. Schreibt uns doch einfach eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Wir freuen uns darüber und ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Nah und Direkt.